Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Felix war ein frommer evangelischer Christ. Ich würde sagen, ein frommer Christ, für den die Kunstreligion ganz wichtig war. Ja, ich glaube, das hat sich die Waage gehalten. Aber nicht nur Kunstreligion, es gab eine Gottesbeziehung.
Der Mendelssohn-Experte, Journalist und katholische Theologe Thomas Lackmann.
Ich glaube, dass er kein gläubiger Mensch war, also weder gläubiger Jude, hat ja diese Tradition gar nicht mitbekommen, aber auch kein gläubiger Christ. Mir ist unbekannt, ob er überhaupt so eine Affinität zum Gottesdienst hatte, auf privater Ebene zumindest enthalten seine Briefe keine derartigen Äußerungen, die also einen gläubigen christlichen Menschen charakterisieren.
Der jüdische Musikhistoriker Jascha Nemtsov. Zwischen Judentum und Protestantismus. Der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Eine Sendung von Tobias Kühn.
Am 3. Februar 1809 wird dem jüdischen Ehepaar Lea und Abraham Mendelssohn in Hamburg ein Sohn geboren. Sie geben ihm den Namen Felix. Anders als in jüdischen Familien seit Jahrtausenden üblich, lassen sie den Jungen nicht beschneiden. Die Verwandtschaft horcht auf. Es macht das Gerücht die Runde, der kleine Felix sei getauft worden. Doch dem ist nicht so.
Abraham Mendelssohn betreibt mit seinem Bruder Josef ein Bankhaus. 4 Jahre vor der Geburt des kleinen Felix haben sie den Hauptsitz von Berlin nach Hamburg verlegt, das damals französisch besetzt ist.
1811 ziehen die Mendelssohns zurück nach Berlin. Dort lassen sie 5 Jahre später, im März 1816, ihre Kinder Fanny, Felix, Rebecca und Paul evangelisch taufen. Ohne viel Aufhebens. Zu Hause. Heimlich. Dieser Taufe sind jahrelange Überlegungen vorausgegangen. Abraham und Lea Mendelssohn kommen aus angesehenen jüdischen Familien. Abraham ist ein Sohn von Moses Mendelssohn, dem berühmten Philosophen der Aufklärung. Lea ist eine Enkelin von Daniel Itzig, dem königlich-preußischen Hofjuden und Vorsteher der jüdischen Gemeinde Berlin.
Doch beide, Abraham und Lea, hatten weniger das Judentum im Blick als die Zukunft ihrer Kinder, sagt Thomas Lackmann, der Berliner Mendelssohn-Experte, Journalist und Theologe.
Ja, sie haben geschaut, was ist das Beste für uns, was ist das Beste für unsere Kinder und haben eine starke innere emotionale Verbindung zum Judentum nicht mehr gehabt, haben aber die Verwandtschaft gehabt, die sie natürlich nicht brüskieren wollten und haben da über viele Jahre abgewogen.
1812, 4 Jahre vor Felix Taufe, erlässt der preußische König Friedrich Wilhelm III. Das sogenannte Emanzipationsedikt. Juden können nun Staatsbürger werden. Die politischen Verhältnisse scheinen sich zu verbessern.
Doch 3 Jahre später, 1815, zeichnet sich im Zuge des Wiener Kongresses ab, dass Reformen wieder rückgängig gemacht werden könnten.
Abraham und Lea Mendelssohn wollen ihre Kinder schützen. Immer häufiger denken sie darüber nach, sie taufen zu lassen.
Es gibt die Überlegungen in all diesen Jahren, wie geht es weiter? Es gibt Immigrationsüberlegungen nach Amerika, nach Russland und immer wieder auch Frankreich. So, das ist die eine Perspektive raus aus dieser Diskriminierungssituation. Das andere ist, in Berlin ist aber die Schwiegermutter, Bella Salomon, die auch ordentliches Vermögen hat. Auch das spielt eine Rolle. Es gibt also über 10 Jahre lang die Überlegung, taufen lassen oder nicht taufen lassen, emigrieren, die Schwiegermutter verprellen. Sie will nicht, dass wir wegziehen. Sie will aber auch nicht, dass wir christlich werden. So, und dann kommt der Wiener Kongress, dann kommt die Restauration. Die Situation wird so, dass man eigentlich auch sagt, die Zukunft ist nicht gesichert.
So ringen sich Abraham und Lea Mendelssohn schließlich durch. Zur Taufe ihrer Kinder.
Sich selbst lassen sie erst 6 Jahre später taufen. Vor allem jedoch dürfe ihre Mutter, Bella Salomon, die Großmutter von Felix Mendelssohn Bartholdy, auf keinen Fall etwas von der Taufe der Kinder erfahren. So schreibt Lea Mendelssohn am 25. November 1822 an ihre Cousine Henriette von Pereria Arnstein nach Wien.
Ich muss dir noch erzählen, was Mamas wegen unter uns bleibt. dass mein Mann und ich in Frankfurt die christliche Religion angenommen haben. Meine Kinder sind, wie du weißt, nie Juden gewesen. Und mir war die Religionstrennung von ihnen zuwider. Du kannst dir denken, dass es hinsichtlich der Aufklärung keine Veränderung bei uns hervorbringt.
Man hat die Kontakte, die Lebensweise, die Gepflogenheiten nach der Taufe keineswegs verändert. Man lebte genauso wie vorher. Es hat sich nichts geändert im privaten Bereich.
Sagt Jascha Nemtsov, Professor für jüdische Musikgeschichte in Weimar. Das eigentliche Motiv für die Taufe war Pragmatismus. Man passte sich der Erwartung der Mehrheitsgesellschaft an, wie sie in einer Verlautbarung des preußischen Finanzministeriums ungeschminkt auf den Punkt gebracht wird.
Es wäre zu wünschen, wir hätten gar keine Juden im Lande. Die wir einmal haben, müssen wir dulden, aber unablässig bemüht sein, sie möglichst unschädlich zu machen. Der Übertritt der Juden zur christlichen Religion muss erleichtert werden und mit dem sind alle staatsbürgerlichen Rechte verknüpft. Solange der Jude aber Jude bleibt, kann er keine Stellung im Staat einnehmen.
Jakob Salomon, der Bruder von Lea Mendelssohn, nennt sich seit einigen Jahren Bartholdy und hat damit als Diplomat Karriere gemacht. Er empfiehlt, auch seine Nichten und Neffen sollten bei der Taufe diesen zusätzlichen Familiennamen erhalten. Denn anders als Mendelssohn hört sich Bartholdy in den Ohren der Zeitgenossen christlich an.
Die Eltern folgen dem Rat und wünschen sich, dass die Kinder eines Tages den Beinamen zum alleinigen Familiennamen machen. So würden sie den Namen Mendelssohn hinter sich lassen und sich vom jüdischen Stigma befreien.
Die Rechnung der Eltern geht allerdings nicht auf. Als Abraham Mendelssohn Jahre später, 1829, mitbekommt, dass sein Sohn in London unter dem Namen Felix Mendelssohn konzertiert, schreibt er aufgebracht an ihn:
Ich muss vermuten, dass du dort den von mir angenommenen Familiennamen Bartholdy entweder ganz supprimiert oder doch wenigstens vernachlässigt hast. Ich wiederhole dir, einen christlichen Mendelssohn gibt es so wenig als einen jüdischen Konfuzius. Heißt du Mendelssohn, so bist du eo ipso ein Jude. Und das taugt nichts, schon weil es nicht wahr ist.
Doch auch ohne eigenes Zutun. Felix Mendelssohn Bartholdy, obwohl er getauft ist, wird immer wieder auf seine jüdische Herkunft reduziert.
So erfährt er 1834, was sein ehemaliger Kompositionslehrer, der Goethe-Vertraute Karl Friedrich Zelter, 13 Jahre zuvor über ihn gedacht hat. Er liest es, als nach dem Tod von Goethe und Zelter der Briefwechsel der beiden Männer veröffentlicht wird.
1821 war Zelter mit dem damals 11-jährigen Felix Mendelssohn nach Weimar gereist, um seinem Freund Goethe das Berliner Wunderkind vorzustellen. Kurz vor der Reise hatte Zelter in einem Brief nach Weimar geschrieben:
Meinem besten Schüler will ich gern dein Angesicht zeigen, ehe ich von der Welt gehe, worin ich's freilich so lange wie möglich aushalten will. Er ist ein guter, hübscher Knabe, munter und gehorsam. Er ist zwar Judensohn, aber kein Jude. Der Vater hat mit bedeutender Aufopferung seine Söhne nicht beschneiden lassen und erzieht sie, wie sich's gehört. Es wäre wirklich einmal Eppes Rohres, wenn aus einem Judensohne ein Künstler würde.
Zelter, der Kompositionslehrer, konnte sich nicht vorstellen, ein Kind jüdischer Eltern könnte in der Lage sein, in der Kunst Herausragendes zu leisten. Der junge Felix schien für Zelter eine Ausnahme von der Regel. Dessen Erfolg in der Musik führte er darauf zurück, dass man den Jungen nach christlichen Grundsätzen erzog und nicht nach jüdischen.
Zelters Urteil erklärt, warum Abraham Mendelssohn peinlich darauf achtete, dass seine Kinder von klein auf als Christen wahrgenommen würden.
Der Weimarer Musikhistoriker Jascha Nemtsov hat untersucht, was es mit den Worten Eppes Rohres auf sich hat, die Zelter in seinem Brief an Goethe benutzt. Sie sollten offenbar das Jiddische parodieren.
Felix Mendelssohn ist mit deutscher Sprache aufgewachsen. Er hat ganz bestimmt Jiddisch weder gesprochen, möglicherweise auch gar nicht verstanden, wenn er das gehört hat. Eppes Rohres ist gar kein richtiges Jiddisch, sondern das kommt in einigen volkstümlichen Texten. Unter anderem habe ich das in einer Liedersammlung aus jener Zeit gefunden. Möglicherweise hat Zelter sogar darauf Bezug genommen. Vielleicht kannte auch Goethe dieses Lied.
Offensichtlich war das Lied für christliche Hochzeitsfeiern gedacht. Es handelte von Juden, die zu einer christlichen Hochzeit eingeladen waren und ihre Eindrücke davon in einer verzerrten Sprache wiedergaben.
Das ist kein Jiddisch, sondern das ist wirklich so eine Art parodistische deutsche Sprache, sozusagen so sprechen die Juden, wie lustig. Im Titel des Liedes steht eben dieses Epes Rores. Also wir sind zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Das ist ja etwas Rares. Ja, wie toll. So. Und dann wie diese imaginären Juden so das Ganze kommentieren, das sollte offensichtlich das Publikum belustigen.
Dass Zelter dieses Pseudo-Jiddisch verwendet, kränkt die Mendelssohns. Jahrelang war der Direktor der Berliner Singakademie ein enger Freund der Familie. Doch jetzt, da sie Zelters Brief lesen, sehen sie, sie haben sich in dem vermeintlichen Freund offenbar getäuscht.
Wenn wir Christi Lehre annehmen und sie befolgen, so werden wir gar bald in unserem Herzen inne, dass Christi Lehre von Gott sei. Und dass er nicht von sich selbst redete, indem wir sehen, wie das Christentum Licht, Kraft und Trost in entscheidenden Augenblicken gibt. Es gibt uns Licht, wo wir über die wichtigsten Gegenstände der Aufklärung bedürfen und noch zweifelnd hin und her schwanken. Auch hat uns Christus in seinem heiligen Leben ein erhabenes und rührendes Vorbild aufgestellt, reich an Zügen der reinsten Tugend.
So schreibt Felix Mendelssohn Bartholdy im April 1825 in seinem sogenannten Konfirmationsbekenntnis. Darin beantwortet er die Fragen, die ihm Friedrich Philipp Wilmsen, Pfarrer in Berlin, zum Abschluss des Konfirmandenunterrichts gestellt hat.
So wie es ihm der Pfarrer offenbar vermittelt hatte, versucht der damals 16-Jährige, Aufklärung und christliches Dogma miteinander zu verbinden. Wie ein roter Faden ziehen sich die Begriffe Vorbild, Licht und Tugend durch den Aufsatz.
Es scheint Mendelssohn vor allem um Ethik zu gehen. Dass Jesus die Menschen durch seinen Kreuzestod von ihren Sünden erlöst habe, ist ihm weniger wichtig, als ein christliches Leben zu führen. Moralisch tadellos und aufgeklärt, geprägt von den überlieferten Tugenden Jesu. Diese Ansicht ähnelt der seines Vaters Abraham Mendelssohn, den heute so mancher Musikwissenschaftler als Anhänger einer Vernunftreligion beschreibt. Das Christentum mit seiner moralischen Ausrichtung erschien Abraham Mendelssohn als die fortschrittlichste Religion. Er schreibt 1820 in einem Brief an seine Tochter Fanny anlässlich ihrer Konfirmation:
Ob Gott ist, was Gott sei, ob ein Teil unseres Selbst ewig sei und, nachdem der andere Teil vergangen, fortlebe und wo und wie. Alles das weiß ich nicht und habe dich deswegen nie etwas darüber gelehrt. Allein ich weiß, dass es in mir und in dir und in allen Menschen einen ewigen Hang zu allem Guten, Wahren und Rechten und ein Gewissen gibt, welches uns mahnt und leitet, wenn wir uns davon entfernen. Ich weiß es, glaube daran, lebe in diesem Glauben und er ist meine Religion. Deine Mutter und ich sind von unseren Eltern im Judentum geboren und erzogen worden und haben, ohne diese Form verändern zu müssen, dem Gott in uns und unserem Glauben zu folgen gewusst. Wir haben euch, dich und deine Geschwister im Christentum erzogen, weil es die Glaubensform der meisten gesitteten Menschen ist und nichts enthält, was euch vom Guten ableitet. Du hast durch Ablegung deines Glaubensbekenntnisses erfüllt, was die Gesellschaft von dir fordert, und heißest eine Christin. Jetzt aber sei, was deine Menschenpflicht von dir fordert. Sei wahr, treu und gut.
Der große Durchbruch als Komponist gelingt Felix Mendelssohn Bartholdy 1836 mit dem Oratorium Paulus.
Die Geschichte aus dem Neuen Testament erzählt, wie im ersten Jahrhundert der Jude Saulus zuerst Christen verfolgte Doch dann, nach einem Bekehrungserlebnis, zum bedeutendsten Missionar des Urchristentums wurde. Warum Felix Mendelssohn Bartholdy ausgerechnet den Paulusstoff wählte, ist bis heute unklar. Der Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov geht davon aus, dass das Paulus-Oratorium ein Herzensanliegen von Mendelssohns Vater war.
Ich kann mir vorstellen, dass es für Abraham Mendelssohn wichtig war, dass sein Sohn als großer christlicher Komponist etabliert wird. Der Vater ist gestorben kurz vor der Vollendung des Oratoriums und Mendelssohn hat geschrieben, dass es für ihn ganz wichtiger Ansporn, das Werk doch zu vollenden. Es ist ihm auch nicht leicht gefallen, er hat wirklich ziemlich gekämpft mit der Komposition, aber der Gedanke daran, dass es der Wunsch des Vaters war, dass er das schreibt, das hat ihn inspiriert und das war ja ein überwältigender Erfolg. Nicht nur, weil es natürlich geniale Musik ist, sondern weil es wirklich ein ausgesprochen christliches Oratorium ist.
Felix Mendelssohns zweites großes kirchenmusikalisches Werk ist sein Oratorium Elias. Es basiert auf einer Geschichte aus der hebräischen Bibel, dem sogenannten Alten Testament. Elias war ein Prophet, der im 9. Jahrhundert vor Christus in Israel lebte und dagegen kämpfte, dass die Israeliten heidnische Götter verehrten.
Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden Protagonisten in seinen Oratorien, Paulus und Elias, ja beide solche religiöse Eiferer, die sozusagen gegen den falschen Glauben da vorgehen, ziemlich rücksichtslos, die auch verfolgt werden, die auch leiden für ihre Überzeugungen, die fliehen müssen, diese ganze dramatischen Geschehnisse, die sind ähnlich. Ich glaube, ihn hat wirklich solche Art von Persönlichkeit irgendwie fasziniert.
Sowohl im Paulus- als auch im Elias-Oratorium ist nicht zu überhören, Mendelssohn Bartholdy hat sich an sein großes Vorbild angelehnt, an Johann Sebastian Bach.
Bis heute gilt Mendelssohn als der Wiederentdecker Johann Sebastian Bachs. In seiner Familie mütterlicherseits verehrte man Bach auch in einer Zeit, als er in christlichen Kreisen längst nicht mehr modern war. Eine Großtante Mendelssohns, Sarah Levy, sammelte Manuskripte von Bach und seinen Schülern. Ihre Schwester, Felix' Großmutter, schenkte dem Jungen zum 15. Geburtstag eine Abschrift der Matthäus-Passion.
5 Jahre später führte er sie in Berlin auf. Es war das erste Mal nach 100 Jahren, dass das große Werk wiedererklang. Dass die Kirchenmusik Bachs ausgerechnet in einer jüdischen Familie bewahrt wurde, ist eine Ironie der Geschichte.
Zu einem jüdischen Komponisten macht all dies Mendelssohn jedoch nicht. Aber das Thema, inwiefern er und was an seinen Werken christlich oder jüdisch sei, wird in der Mendelssohn-Forschung bis heute immer wieder diskutiert, sagt der Musikhistoriker Jascha Nemtsov.
Ich glaube, diese Fragestellung geht gewissermaßen seiner Einstellung entgegen. Sein Selbstverständnis und seine Vorstellungen, die liefen gerade darauf hinaus, dass diese Unterscheidung eigentlich gar nicht geben sollte. Ich bin Christ oder ich bin Jude. Ich glaube, er stellte sich diese Frage gar nicht. Für ihn existierte das gewissermaßen zusammen. Er war gerade diesen Idealen der Aufklärung verbunden, also diese Idealen ja von einer geeinten Menschheit, von einer geeinten Kunst, also nicht diese Trennung nach Religionen, nach stilistischen Richtungen. Deswegen kann man sehr schwer darüber sprechen, was ist da jüdisch, was ist da christlich, das existierte für ihn eigentlich gar nicht in der Art, wie wir das heute gerne kategorisieren würden.
Und so bleibt Felix Mendelssohn Bartholdy wohl weiterhin auch in Zukunft ein Komponist, der in beiden und in noch viel mehr Welten zu Hause war.
Das war Zwischen Judentum und Protestantismus. Der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Eine Sendung von Tobias Kühn. Ton und Technik Sascha John. Regie Michael Wehrhahn. Es sprachen Matthias Lühn, Sigrid Burgholder, Bruno Winzen und Christiane Nothofer. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2023.